Wir sind mittendrin im Großreinemachen. Die WM ist für die deutsche Basketballnationalmannschaft beendet. Wir schauen mit Basti Doret hinter die Kulissen. Was war los? Was muss sich ändern? Aber wir wollen natürlich auch wissen, wie geht es der Überraschungsmannschaft des Turniers? Mike Taylor hat die Polen ins Viertelfinale geführt. Und was war nochmal dieser fucking Joke? Heute ist so manches anders. Guten Tag.
Ni hao.
Nee, lass doch mal Ni hao jetzt weg, Alex. Guten Tag. Wir sind wieder zurück in Deutschland, Alex und ich. Und unser siebenköpfiges Team. Oxy ist wieder da. Gaga ist zurück.
Niki.
Xandi.
Auch der.
Der Gerald. Der Benny und ich. Also okay. Wir sind wieder in Deutschland, weil es natürlich nicht bedeutet, dass wir die WM aus dem Auge verlieren werden, um Himmels Willen. Also, gerade lief ja das letzte deutsche Spiel gegen Kanada. Ein bisschen
anders.
Sind
wir jetzt 17.
Wir sind jetzt irgendwas. Wir sind ich weiß nicht, ob wir genau 17. sind, aber wir sind auf jeden Fall irgendwas zwischen 17 und 23, glaube ich.
Olympia-Quali.
Genau, wir sind qualifiziert für die Olympia-Quali.
Sicher.
Unser Basketball-Podcast heute etwas anders als sonst, weil erstens ist es Montagabend, wo er veröffentlicht wird. Zweitens, wir haben ein aufgezeichnetes Interview dabei, was bereits geführt wurde.
Mit einem Viertelfinal-Coach.
Mit einem Coach, der im Viertelfinale steht und der auch gleichzeitig BBL-Coach ist. Und nun wissen 100% aller Podcast-Hörer, um wen es sich handelt. Und wir haben noch einen Gesprächspartner, den wir sozusagen, wo wir nicht genau wissen, wann er anruft, weil der hat auch viele väterliche Pflichten gerade.
Und er hat sehr viele Qualifikationsspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert.
Jetzt werden manche sagen, jetzt wollt ihr schon wieder über Deutschland reden? Wieder über dieses Abschneiden und über die Gründe und naja, wir werden natürlich weiter über Deutschland reden, also nicht nur. Aber dieses Nachbeben ist ja noch so ein bisschen spürbar. Und
es ist einfach noch zu nah, um das komplette Nachbeben eigentlich genau greifen zu können, seismisch.
Das Problem ist, und das habe ich auch in meinem privaten Umfeld, weil viele haben mich gefragt, wie es denn in China war. Und das, was ich
mit. Ja, wie war es denn? Wirklich, wie war es?
Wie war es denn? Du warst doch dabei.
Ja, aber ich weiß nicht, wie du es empfunden hast.
Wie hast du es denn empfunden? Ich fand
es.
Es war sehr, sehr heiß, schwül warm. Das, was sicherlich das größte Problem war, für mich persönlich jetzt, war, dass sich die Art der Berichterstattung innerhalb von wenigen Stunden verändert hat. Das heißt, wir machen im Grunde nichts anderes, als uns seit einem Jahr das alles vorzubereiten und uns darauf zu freuen. Und hier Sendungen werden entwickelt und Magenta Sport wird hier komplett neu aufgestellt, um die schönste WM aller Zeiten zu übertragen. Und innerhalb von wenigen Stunden müssen wir die Art der Berichterstattung, also auch die Interviews, der Tonfall, die Herangehensweise, das sich Nähern an die Spieler, an den Trainer völlig verändern. Weil du jetzt plötzlich negativ berichten musst und Fehlersuche betreiben musst und sagen musst, Hendrik, woran lag's? Danilo, was ist denn los? Gibt's also doch Probleme? Ja, wir haben das ja angesprochen im Vorfeld. Das ist scheinbar doch alles eingetroffen, was wir dachten, das würde nicht eintreten. Und das hat jetzt mir persönlich das größte Problem bereitet, dass alles dann negativ ist. Und nebenher läuft eine WM, die eigentlich super schön ist. Also
super spannend und super überraschende spannend. Siege, überraschende Viertelfinalisten.
Genau. Das Viertelfinale ist ja
relativ jetzt, volle Arenen auch. Also selbst bei diesen Platzierungsspielen jetzt wirklich viel los.
Und wir haben jetzt Viertelfinalspiele, die sind sensationell. Ja. Ich meine, wir haben Polen im Viertelfinale, wir haben die Tschechen.
Polen gegen Spanien, wir haben die Tschechen gegen Australien. Habe ich das richtig im Kopf?
Ja.
Ja, wir haben Frankreich, USA.
Ja.
Und, was haben wir vergessen?
Argentinien, Serbien.
Du hast recht.
Mega Spiel.
Mega, alles.
Also es sind also richtig gute, die K.O.-Runde ist super. Richtig, richtig gut.
Ich gebe an der Stelle zu bemerken, dass der Spot von Australien wäre der deutsche gewesen, hätte man nicht verloren bis heute. Und der von Frankreich gegen die USA wäre bei einer Niederlage. Weil das unsere Kreuzgruppe ist. Einfach nur, Just saying.
Ja, ja, das, also das ist natürlich ganz weit weg, aber stimmt schon, das sind genau die Konstellationen, über die wir im Vorfeld gesprochen haben,
ja,
die nicht eingetroffen sind. So, vielleicht macht es Sinn, weil das ist ja, ein Podcast ist ja normalerweise so die ideale Plattform, man hat Zeit. Muße, Ruhe.
Ruhe.
Nochmal die Gründe des Scheiterns zu benennen. In aller Ruhe. Ohne Emotion.
Das ist gar nicht mal so leicht.
Weil es viele Gründe gibt? Weil oder gibt es nur ein?
Das letzte Spiel ist gerade erst passiert.
Oder
es war
gibt es
wieder ein Sieg.
Ein Oberbegriff werden wir am Ende finden. Also wir werden
bei dir jetzt, ist ein Oberthema Kommunikation.
Ja, genau.
Ja, das habe ich vorher schon im Kommentar gehört.
Genau, das Oberthema ist Kommunikation. Also, wen es interessiert, wir werden jetzt ein paar Sätze noch über die Gründe verlieren. Wem das zum Hals raushängt, der soll nicht zuhören. Ich weiß nicht, vorspulen, keine Ahnung. Okay, also, Dinge, die uns aufgefallen sind im Vorfeld. Supercup-Vorbereitung.
Zwei Viertelfinalisten eingeladen als Vorbereitungsgegner.
Genau, also die Vorbereitung wurde absolviert.
Du, du hast das zu Recht, muss man jetzt mittlerweile rückblickend sagen, hast du das angesprochen, dass dir das nicht reicht, gegen solche Gegner zu testen.
Genau, also die Turnierhärte sich zu erarbeiten, brauchst du andere Teams.
Raus aus der Bubble.
Raus aus der Bubble. Defensive muss man sich auch erarbeiten, auch bei einem Vorbereitungsspiel. Und dann gab es natürlich dieses trügerische Vorbereitungsspiel gegen Australien.
Ja, das ist als wirklich letztes schade gewesen. Die haben das halt komplett hergeschenkt.
Genau.
Es war ihnen einfach egal. Und natürlich hat man sich erhofft, dass das ein Gegner ist, der dich mehr fordert.
Ja, das heißt also, da hieß es ja, das ist ein Knallergegner. Und die schicken wir mit 20 Punkten nach Hause, zwei Tage vor dem Frankreich-Spiel oder drei Tage. Da hat man sich vielleicht doch so ein bisschen zu sicher gefühlt. Die andere Geschichte, die wir angesprochen haben, ist, dass sich im Spielsystem sehr viel auf Schröder kapriziert.
Ja.
Schröder ist ein Spieler, der kann ein Spiel im Alleingang gewinnen aufgrund seiner Qualität. Er ist ein sehr guter Basketballer. Was aber passiert ist, gegen Frankreich und gegen die Domrep, dass dieses System, sich auf Schröder zu konzentrieren, nicht funktioniert hat. Schröder alleine konnte diese Spiele nicht gewinnen. Plus der Tatsache, dass natürlich gerade auch im Frankreich-Spiel die ersten offenen Würfe der anderen Spieler nicht drin waren. Also er ist nicht der Alleinschuldige. Logischerweise nicht.
Definitiv nicht.
Nein, nein,
nein.
Jetzt kommt das Problem. Das Problem ist, dass es keinen Plan B gab. Es gab niemanden, der gesagt hat, wir müssen irgendwie anders spielen. Nicht der Trainer hat es getan. Und auch nicht die Spieler, weil ja der Führungsspieler sozusagen von vornherein formuliert Dennis Schröder war. Man hat ihm gesagt, du bist der Führungsspieler, triff die Entscheidungen.
Genau, und das hat ja Danilo Bartel dann gesagt auf der Pressekonferenz, wir haben uns zu sehr hinter Dennis Schröder versteckt. Wir haben uns zu sehr hinter Dennis versteckt.
Das, was man jetzt als Vorwurf formulieren kann und sagen kann, das ist wirklich schiefgelaufen, es gab keinen Mechanismus, der da als Notausgangstür irgendwo eingebaut war. Das ist der Vorwurf von dem Trainerstab, der keinen Plan B hatte, sondern gesagt hat, Schröder wird das schon irgendwie machen. Und es gab auch innerhalb der Mannschaft niemanden, der gesagt hat, so geht das jetzt hier nicht. Also speziell nicht beim Domrep-Spiel. Diese Vorwürfe muss man sich gefallen lassen. Natürlich haben die Spieler es so formuliert, dass sie gesagt haben, wir haben uns von vornherein in der Hinsicht committed, dass es Dennis' Mannschaft ist und dass viel über ihn laufen wird.
Was ja auch okay ist.
Was okay ist, ja, weil er auf diese Art und Weise ja auch Spiele gewinnen kann. Er ist ja ein sehr, sehr guter Basketballer. Aber er ist kein Führungsspieler, weil er als Führungsspieler erkennen muss, dass man eben auch mal ins zweite Glied zurücktreten muss, beziehungsweise auch einfach nur andere Systeme braucht, um diesen mit dem Kopf durch die Wand Basketball von Dennis zu unterbinden. Und diese Kommunikation hat nicht stattgefunden.
Ja, diesen Basketball spielt er auch nur, wenn er merkt, es geht gerade nichts. Und dann, wenn natürlich die Alternativen fehlen und dieser breite Kader, den wir so oft gelobt haben, man müsste einfach gesagt eine Möglichkeit finden, diese Spieler auch mehr einzusetzen oder halt besser in Szene zu setzen.
Das muss zum Teil von den Spielern kommen, das muss aber eben auch
Mischform, klar,
zum Großteil vom Trainer kommen.
Mhm.
Da kam im Domrap-Spiel natürlich viel zu wenig. Den Vorwurf muss sich Henrik einfach anhören, das ist so. Und dadurch, dass wir im Vorfeld das ja schon gesagt haben, beim Supercup, da war ganz schön viel Dennis. Und generell, das reicht eigentlich nicht. Weil wenn wir das schon sehen, dass es so ist, muss es die Mannschaft und müssen es die Trainer erst recht sehen, wie ich finde. Und man muss sich da irgendein Konzept zurechtlegen, dass man im Notfall, wenn Schröder nicht funktioniert und der sich da festrennt und falsche Entscheidungen trifft, dass da ein Plan B stattfindet. Das Ganze fällt unter das Oberstichwort Kommunikation. Weil an sich sind alle im Team der Meinung, Dennis ist charakterlich super. Der hat sich toll eingefügt, der hat mit den Jungs Karten gespielt, der hat seine riesen Entourage gar nicht dabei gehabt, diesmal so viel, viel weniger. Das ist ja auch ein lieber Kerl, das ist ja kein böser Mensch, um Himmels Willen. Und es geht ja nicht darum, Schröder jetzt das Team wegzunehmen oder wie auch immer. Aber man muss ihm diese Führungsrolle wegnehmen, weil Dennis damit verbindet, in jeder Situation bin ich derjenige, der entscheidet, was passiert. Und das darf nicht sein.
Ja, er braucht einfach Entlastung. Ja.
Ja.
In der Hinsicht. Ich habe jetzt gerade noch mal die Vorbereitungsstats vor mir, die ich da gefunden habe, was ja auch relativ interessant ist, weil du da Werte beispielsweise eines Paul Zipsers hast mit 11 Punkten im Schnitt. Mhm. Du hast, warte,
ist es die Zeile von Zipser? Also jetzt kommen natürlich noch die individuellen Geschichten hinzu. Zipser außer Form, Theis wenig Touch von draußen.
11,5 in der Vorbereitung.
Allgemeine Verunsicherung.
Kleber 9,6. Genau. Ja. Also das sah da ja noch deutlich, deutlich ausgeglichener aus. Ja. Deswegen war es auch nicht so in den Köpfen drin, glaube ich.
Ja, weil bei den Qualifying-Spielen waren ja auch, also gab es mehr, wurde mehr aufgeteilt, wie auch immer. Egal, jetzt kommen wir zu den Nebenkriegsschauplätzen. Was hätte die Kommunikation fördern können? Zum Beispiel eben auch das Thema, was wir schon beim letzten Podcast angesprochen haben, die Position des Sportdirektors des DBB. Eine Verbindungsposition. Jemand, der Antennen hat. Jemand, der mitbekommt, was passiert. Der sportliche Kompetenz hat. Der eine Autoritätsperson ist. Der einen sehr guten Draht zum Trainer hat, zur Mannschaft hat, zu Dennis hat. Zu all dem, der so ein bisschen...
Klingt natürlich nach eierlegender Wollmilch.
Ja, aber mein Gott, denn... Es gab niemanden. Ja, also
die
Kritik ist gewesen, dass man jemanden entlassen hat mit Ralf Held. Keine Ahnung, ob das jetzt anders gewesen wäre, wenn Ralf dabei gewesen wäre und einfach ohne diese Position hingefahren ist. Das ist nicht professionell aus unserer Sicht jedenfalls und sollte man eventuell überdenken, ob das nicht ein Fehler war. Wohlgemerkt, wir sind kritisch, weil das darf sich natürlich so in der Form nicht wiederholen und wir sind immer noch sehr, sehr überrascht, dass es sich überhaupt so ereignet hat. Weil die, und jetzt Achtung, und das ist das, was ich nicht verstehe. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich überhaupt nicht verstehe.
Okay.
Was hat Robin Benzing nach dem Domrep-Spiel gesagt? Die Einstellung bei einigen war nicht da, hat nicht funktioniert. Und das kapiere ich nicht, weil alle haben doch gesagt, sie ziehen an einem Strang.
Sie ziehen an einem Strang, aber was dieses Domrep-Spiel war einfach super seltsam, weil ich glaube, er meinte auch in der Hinsicht die Einstellung, dass halt bei den Leuten nicht ganz 100% angekommen ist, hey, das ist ja schon ein Endspiel jetzt. Mhm. Und wenn du da so reingehst und du weißt, also da sind wir wieder beim Thema Kommunikation, vielleicht, weiß nicht, ob das dann ein möglicher Sportdirektor dann auch nochmal einbläuen kann, aber du musst natürlich sagen, hey Leute, wenn das jetzt schief geht, dann sind wir raus. Und dann glaube ich auch, dass du ganz eine andere Aufmerksamkeit und Sensibilität hast. Und das habe ich auch vermisst und vielleicht meinte das Robin, das ist jetzt interpretiert.
Ja. Und unser Experte Pascal Roller im Studio, im WM-Kompaktstudio, hat es ja auch angesprochen. Dem wurde das ja auch viel zu sehr auf die Mängel in der Offensive immer abgewälzt, sondern er sagt, in der Defensive hat es auch überhaupt gar nicht gestimmt.
Nee, gar nicht. Das ist
von der Intensität her.
Ja.
Alle haben gedacht, wir klären das eh vorne mit diesem riesen, super talentierten Offensivkader und vergessen sich über die Defensive die Aggressivität, die Intensität und die richtige Auffassung zu holen.
Ja, das haben wir auch schon. Also wir wiederholen uns jetzt einfach diesen Zugriff zum Spiel finden über die Defensive. Das ist da halt auch nicht passiert. Und die Domrep muss man den, also jetzt weiß man ja viel, viel mehr. Die haben gegen die Australier auch nochmal ein Megaspiel hingelegt. Das haben sie, glaube ich, mit 6-0 gewonnen und sie haben es lange offen gehalten, bis spät ins vierte Viertel hinein. Also die waren einfach super gecoacht von Nestor Garcia, der Trainerlegende der Südamerikanischen. Und die hatten, also wenn man über Einstellung spricht, da war es einfach so, okay, die haben halt 110% rausgeholt aus dem Kader. Und haben natürlich krass überperformt auch, aber ach, man könnte so viel Was-wäre-wenn machen, weil...
Machen wir ja gleich noch, wir haben ja Basti Dorit noch im Gespräch. Jetzt ist der Name gefallen, obwohl er ja eh in der Beschreibung steht.
In der Beschreibung, ja.
Sicherlich in der Hinsicht interessant, weil Dorit ja seit Jahren fester Bestandteil des Kaders ist und eben zu denen gehört, die nicht mitfahren durften, weil auf der Position ein Dennis Schröder hinzukommt. Und dann wieder ins zweite Glied zurücktreten muss.
Er war auch in Kadern, in denen Dennis war,
also
in der Quali.
Ja, genau.
Also,
aber
ja, jetzt es war einfach, kamen andere dazu, breiter Kader, ganz, ganz, ganz schwer. Also bin ich ganz gespannt.
Gut. So, bis wir Basti in der Leitung haben, vielleicht noch, wir wollen ja ganz kurz auch über die anderen
Themen. Über die anderen Themen, ja genau.
Also wir haben gesehen, erstens, die Spanier haben plötzlich ihr bestes Spiel abgeliefert.
Die Spanier sind einfach geil, also... Ihr sagt, die Serben sind unschlagbar. Ah ja, okay. Ah ja, da kommen die Serben. Okay, zack, spielen das beste Spiel. Haben so viel Erfahrung, haben ein paar junge Spieler dazu. Aber die ganzen Kampfschweine, die sie da drin haben, Gasol und Yui und so weiter, die haben halt alles schon gesehen.
Ja.
Die haben schon jedes Spiel dieser Welt gefühlt gespielt. Gasol inklusive NBA Championship jetzt neuerdings. Und WM-Spiele, Olympiaspiele, da waren viele schon dabei 2008 bei diesem Wahnsinnsspiel gegen die USA. Also ich habe die Spanier, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte ich ihnen nicht zugetraut. Nee. Ich habe sie da schon ein bisschen abgeschrieben. Griechenland hat mich übrigens nicht so überrascht. Also die hatte ich gar nicht auf dem Schirm beim Turnier. Natürlich, du hast den überragenden Giannis Antetokounmpo, NBA-MVP, aber der kann es halt alleine auch nicht richten.
Womit du beim Thema Teambasketball
Teambasketball, sind, ne? Auch Polen, Coaching Tschechien, wurde ist in Griechenland ein Riesenthema auch anscheinend. Also das kommt da nicht so gut an. Und ja, also muss man schauen. Sehr viel, genau, Teams, die wirklich den Ball gut verteilen und schau dir die Tschechen an jetzt.
Ja, Tschechien.
Unfassbar. Die haben natürlich mit Satoranski einen, der da vorangeht, aber das wirkt schon sehr, sehr ausgeglichen aus.
Ja, also sich durchgesetzt.
Geiles Turnier.
Also unfassbar. Ja. Tschechen und Polen, die beide im Supercup waren übrigens, beide im Viertelfinale. Gut, also das ist auf
Litauen
jeden Fall.
Litauen ist raus.
Litauen ist natürlich, und das ist natürlich die zweittragischste Geschichte nach den Türken, würde ich sagen.
Also, die Türken sind mit Abstand die tragischste
Geschichte. Die Türken sind die tragischste Geschichte.
Du hast überhaupt. Die Amis auf dem Serviertablett, musst gefühlt einen von vier Freiwürfen reinmachen.
Ja.
Und machst 0 von 4, verlierst das Spiel, verlierst das nächste Spiel. Also das ist eigentlich, das ist ein bitterer, geht's nicht.
Ja. Also das ist das bitterste Ausscheiden überhaupt.
Bist raus in der Vorrunde,
ja.
Nach 2 Spielen.
Unfassbar. Und eben auch mit wahnsinnig viel Ambitionen gestartet, gute Vorbereitung gespielt. Und das Zweite war natürlich dann die Schlussphase von Frankreich gegen Litauen. Da sind wir natürlich bei einem Thema, das scheinbar so ein bisschen Fahrt aufnimmt, nämlich die Schiedsrichterleistungen bei diesem Turnier.
This is fucking Joe.
Das ist Adomaitis, der Headcoach der Litauer, Dainius Adomaitis, der natürlich sehr erbost war über das, was in der Schlussphase bei Frankreich gegen Litauen passiert ist. Die Experten unter euch wissen, den Litauern wurde sozusagen ein Korb weggenommen, weil eine Abwehr von Rudy Gobert regelwidrig war.
Der hat gleich 2 Verstöße, wie mir Anne Panther vorhin bei uns im... Die ist ja heute im Studio bei uns, also beim Kompakt, dem Highlight-Studio. Und da haben wir natürlich auch über diese Szene gesprochen.
Vielleicht kann man sich noch on demand anschauen bei Magenta Sport. Bei der Veröffentlichung des Podcasts ist die Live-Sendung bereits Geschichte, aber nicht unauffindbar.
Also bin ich gespannt. Sie hat da natürlich sehr eindeutige Blicke immer. Übrigens auch cool, weil wir ein bisschen Spiel geschaut haben gemeinsam.
Ah.
Und das ist schon nochmal ganz was anderes, wenn du dann Ref sitzen hast. Ah, Uhr müsste 5,1 Sekunden sein, sind nur 4,7. Ah, hier, da.
Ja.
Und hat natürlich so einen schnellen Blick auch drauf. Und
unglaublich,
so, ja. Ja, kann man schon callen. Nee, musst du nicht callen. Nee, das callst du nicht. So. Okay.
Ja. Ja, ist eine ganz andere. Also, sie hat ja auch schon mal hier bei uns gesagt, so ein normales Spiel gucken geht gar nicht mehr. Ne? Also, einfach nur so, du bist nur am Schießen, wenn du dir ein Basketballspiel anschaust.
Ja.
Oh, Schießen darf ich nicht sagen.
Was haben wir gesagt? Officiaten.
Nee, nicht richten, sondern leiten. Leiten heißt es, glaube ich. Benny Barth hat uns ja geschrieben, wir dürfen nicht
schöne Grüße.
Schiezen sagen. Benny, sorry. Okay. Wir sagen richten. Nee, nicht richten, leiten. Gut, Genau, und Adomaitis
waren wir
genau. Und das wollen wir natürlich nicht verschweigen. Die Pressekonferenz danach war sehr emotional. Und ja, wir hören sie uns einfach nochmal an, was er da gesagt hat.
In voller Länge.
Auf die Frage eben eines Journalisten, ob er noch was zu sagen hat und wie sein Statement wäre zum Spiel.
Coach, would you like to say anything? Or?
Yes, ask questions for FIBA. Ask them. Why are you asking me? About such a refereeing, second game in the row, one game against Australia, we're playing rugby, second game we cannot play even with contact. This is fucking joke. This is not basketball. This is not system. For what they have this war system, you don't need to be smart. You need to be honest. Stop the game, go to watch what's happened in the game. These guys, they're spending all summer, 2 months without families. They don't receiving, they're receiving $0, euros. Biggest respect for them. But somebody don't respect this game. This is fucking dope.
Ja, it's a fucking joke.
Super nachvollziehbar einfach. Also ja. Das ist ja auch das, was Sport einfach ja, auch ausmacht, was Deutschland jetzt fühlen musste, was die Türken fühlen mussten, was die Polen und die Tschechen andersrum erleben. Und ich verstehe ihn schon, dass er da so steil geht.
Also auf die Frage nochmal, warum man da nicht den Videobeweis anwenden kann.
Sie durften nicht.
Durften nicht, weil kein Pfiff erfolgt ist.
Genau.
No call, no review heißt es in dem Fall.
This is fucking joke.
Man kann da nicht einfach sagen, jetzt gucken wir uns doch mal an, wenn es keine Entscheidung oder keinen Pfiff gab, der Schiedsrichter. Das genau, war das Problem in dem Fall.
Auf gut dünken, so jetzt schau noch mal rein, war da irgendwas?
Genau, das geht nicht. Der Fieber fliegt das so ein bisschen um die Ohren, natürlich die Sache mit den Schiedsrichtern, wir haben das schon 41 Mal thematisiert. Euroleague-Schiris sind nicht dabei, wegen Euroleague- und Fieber-Stress. Darunter leidet dann eben die Qualität der Schiedsrichter. Angeblich kommen die Schiedsrichter aus 96 verschiedenen Ländern bei dieser WM.
Heftig. Das ist ein bisschen viel.
Das ist ein bisschen viel. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gelesen. Aber da sind dann eben auch Referees aus Ländern, wo nicht der hochklassigste Basketball gespielt wird. Ich weiß nicht, ob man dann automatisch einen Rückschluss ziehen kann, dass man auch als Schiedsrichter schlecht ist. Aber zumindest
also,
ist es
also nicht
sehr
schlecht,
sehr
aber du hast eine ganz andere Erfahrung, einen ganz anderen Blick, wenn du in der Competition Level Euroleague pfeifst, wo du halt jedes Spiel einfach...
Meine Erfahrung war, dass die Schiris gar nicht so schlecht sind. Aber eben, das waren jetzt ganz kritische Geschichten.
Natürlich. Die wurden auch sofort abgezogen. Sie werden nicht mehr eingesetzt bei diesem World Cup. Da war dann die FIBA relativ schnell und auch mit einer Art fast schon populistisch formulierten Presseaussendung. Natürlich, ja, ist der Worst Case und ja, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Und wenn es halt so in der Öffentlichkeit passiert, natürlich umso bitterer. Und wenn du das, also stell dir vor, das wäre unserem Team passiert. Also stell dir vor, du scheidest so aus.
Ja, es gab ja sogar beim deutschen Spiel gegen Domrep in der Schlussphase diese Einwurfgeschichte, 31 Sekunden vor Schluss. Kriegt Vogtmann den Ball ans Knie oder
ans
Schienbein oder nicht.
Mhm. Und erst in einer Einstellung hat man es dann deutlich gesehen.
Dachte ich, okay, der Ball geht am Schienbein vorbei.
Ja.
Es ist Einwurf Deutschland.
Winkel hat getäuscht.
Und dann kommt die zweite Einstellung und da berührt der Ball wohl doch das Schienbein von Vogtmann und es gibt Einwurf für die Domrep.
Da kann ich mich noch erinnern, da bin ich, ich hatte so einen einsamen Stuhl ein paar Meter weg von euch und dann bin ich rüberspaziert und habe mir die Slow-Mo angesehen, habe sofort gesehen, weil die gerade kam, die eine entscheidende und hinter uns saßen dann ja noch ein paar deutsche Journalisten, schöne Grüße, die dann so ganz neugierig in meine Richtung geschaut haben und ich habe nur Kopf geschüttelt und alles.
Ja, das ist die Sache mit den Schiedsrichtern. Wie gesagt, wer Interesse hat, gerne auch nochmal bei Magenta Sport sich auf der Plattform das Real Life vom WM-Studio von heute anschauen. Dort
da
ist
wird
Anne Panther
zu Gast.
Anne hat uns gestern auch nochmal im Rahmen unserer Redaktion einige sehr interessante Szenen gezeigt, einen Vortrag gehalten über Fouls und Foulauslegung und dieses unfassbare Regelwerk, das es im Basketball gibt. Also da kann ich auch wirklich nur allen sagen, als wer auf Schiedsrichter schimpft beim Live-Spiel in der Halle oder eben auch vor dem Fernseher, das ist meines Erachtens mit das Schwierigste, was es gibt. Zum einen die Entscheidung zu treffen und zum anderen dieses hochkomplexe Regelwerk immer im Kopf zu haben, denn es gibt so viele Wenn, Aber, Ob-Geschichten, dass da ging es gar nicht oft um Ja, Nein, sondern das ist dann oftmals eben auch noch mit diversen Konjunktiven oder beziehungsweise Falls-Geschichten verknüpft. Unfassbar. Eine solch unglaubliche Aufgabe. Damit appelliere ich so ein bisschen an das Verständnis, dass man den Schiedsrichtern absolut auch nicht also immer, die haben keinen leichten Job. Das von Litauen gegen Frankreich war aber so offensichtlich.
Ja, das war leider sehr offensichtlich.
Dass man da sagen muss, Ring. Genau. Also da, das können sechs Augen in dem Fall eigentlich nicht übersehen. Und das war sehr, sehr tragisch für die Litauer.
So, wir machen jetzt einen kleinen Schwenk. Es gibt ja noch ein Thema, das Dennis Schröder betrifft.
Ja.
Da kam jetzt vor einer Stunde eine interessante Meldung der Basketball-Löwen Braunschweig raus. Also das ist ein Thema, wir haben vorher im Auto, im Vorgespräch haben wir gesagt, eigentlich haben wir jetzt gerade lauter Themen, über die wir nicht sprechen wollen. Das ist jetzt auch so eines, finde ich, weil, ja, was ist passiert? Die Basketball-Löwen Braunschweig haben während der WM Livio Kallin entlassen. Der Nachwuchstrainer war er, glaube ich, zuletzt im Verein und seit 25 Jahren, glaube ich, irgendwie involviert im Braunschweiger Basketball. Und unter anderem Spieler wie Daniel Theiss und Dennis Schröder, also vor allem Dennis Schröder natürlich, entdeckt und im Nachwuchs gecoacht. Und besonders im Fall von Dennis Schröder, da habe ich mich auch lang in einem Teil der Doku-Reihe auseinandergesetzt, er hat ihn halt mehr oder weniger zum Training geholt. So die berühmte Prinzenpark-Legende vom Skaten wegrekrutiert zum Basketball. Mhm. Und jenen Livio Kallin haben die Basketball-Löwen jetzt aus nicht bekannten Gründen aus dem Verein entlassen. Dann hat Dennis Schröder, sowohl Dennis Schröder als auch Daniel Theiss, haben sich auf Instagram geäußert. So, wer Livio disrespektiert oder wer Livio nicht respektiert, der respektiert mich auch nicht. Glaube ich so ungefähr war der Wortlaut. Mhm. Und jetzt veröffentlichen die Basketball-Löwen eine Pressemeldung auf ihrer Website mit der Überschrift: Dennis Schröder war frühzeitig in alle Details eingebunden. Und kann jeder nachlesen. Da sind jetzt ein paar relativ spitze Formulierungen drin. Also er wurde informiert schriftlich. Die Überschrift klingt dann schon deutlich präziser, als dann im Fließtext steht, weil es wurde per Mail an seinen schriftlich. Denn Schröder war frühzeitig über sein Management, sprich seinem Bruder Che Yassin Seka, in alle Details der Personalentscheidung schriftlich und demzufolge nachweislich angebunden. Wir haben darüber hinaus zahlreiche ebenfalls in schriftlicher Form Gesprächsangebote gemacht, die von Dennis Schröder jedoch entweder nicht wahrgenommen oder ignoriert wurden. Naja, Leute, der spielt halt gerade eine WM in China. Also
ich glaube schon, dass es nur darum geht, dass da mal eine Antwort gekommen wäre. Ich glaube nicht, dass diese Mails beantwortet wurden von Dennis Bruder.
Es ist trotzdem komisch.
Es ist komisch.
Es ist komisch. Der Zeitpunkt ist komisch, weil auch Dennis Bruder war ja in China, ist dann nach der Vorrunde zurückgeflogen. Also komisch.
Interessant noch der Schlusssatz.
Der Schlusssatz, ja.
Die mögliche Konsequenz eines Ausstiegs von Dennis Schröder, dazu sagt Paul Anfang.
Aufsichtsratsvorsitzender.
Sollte es soweit kommen, wird dies weder den Basketballstandort Braunschweig noch seine jüngste Erfolgsgeschichte, die wir natürlich fortführen wollen, gefährden. Wir können auf eine starke finanzielle Basis der Hauptsponsoren bauen, zu denen Dennis Schröder im Übrigen nicht gehört. Wow.
Ja.
Also er ist Gesellschafter.
Ja, aber keiner weiß so richtig, was sein Engagement bedeutet, sowohl finanziell als auch.
Genau, also scheinbar hat er sich Gesellschafteranteile gekauft.
Muss er ja dann.
Muss er ja, logischerweise. Ja. Aber er gehört nicht zu den Hauptsponsoren. Das heißt, habt ihr gerade das Beep gehört?
Ja.
Das ist Basti Doret, der jetzt gleich bei uns anrufen wird. Und wir lassen das hier einfach mal klingeln gleich. Also, da geht einiges ab in Braunschweig. Ende offen, würde ich sagen. Aber es kann durchaus sein, dass das Engagement von Dennis Schröder, wenn man sich die emotionalen Posts auf Instagram anschaut, vielleicht sogar bald beendet ist. So, das ist er, der Basti.
Das ist da, der Basti.
Den schalten wir direkt rein hier, damit wir keine Zeit verlieren, denn der muss ja wieder zurück an den Wickeltisch. Und da ist er, direkt bei uns im Podcast. Wir haben dich direkt reingeholt, Basti. Grüß dich.
Servus, hi zusammen.
Ja. Servus, servus. Wir wollen dich nicht zu lange von deinen, wir haben schon gesagt, väterlichen Pflichten hier.
Gratulation an der
ja,
Stelle.
Ja, genau.
Weg. Ja, danke. Hier ist Rabatt, sage ich euch. Also ein Kind, echt cool. Zwei
ist
manchmal Speiseausbrüche.
Ja, oh, okay. Über das zweite Kind kannst du uns da irgendwas sagen? Also wir wissen gar nichts. Ich weiß noch nicht mal das Geschlecht, ich weiß den Namen nicht. Ich kann dir nur was über Pick and Pop sagen aus China.
Das ist ein Mädchen.
Ja.
Also haben wir jetzt ein Pärchen und heißt Charlie. Also Linus und Charlie sind die zwei Rabauken.
Ah, Charlie.
Ja.
Ah, das ist ein sehr netter Name. So nenne ich meine Tochter, obwohl sie nicht so heißt. Gut. Ja, Basti, wir haben natürlich, ich weiß gar nicht, wie viel du jetzt schon mitbekommen hast. Du wirst die deutschen Spiele gesehen haben, sicherlich, denke ich mal, aus China.
Ja.
Und vielleicht auch ein bisschen was von der Berichterstattung drumherum mitbekommen haben bei uns beim Magenta Sport. Deswegen einfach mal so von dir direkt aus dem Blauen heraus, was ist da aus deiner Sicht passiert, was ist da schiefgelaufen?
Boah, also ja, wir wissen natürlich jetzt alle, wie die Ergebnisse waren und so. Ich habe brutal mitgelitten mit den Jungs, weil ich einfach irgendwie gemerkt habe, dass, also der Beginn gegen Frankreich war ja schon irgendwie absurd.
Ja.
Und dann hat man ja irgendwie gedacht, zum Ende hin des Spiels, jetzt sind sie im Turnier, haben zwar leider verloren, aber ja, sie sind irgendwie da. Also es gab jetzt aus meiner Sicht keinen Grund, jetzt da irgendwie kein Selbstbewusstsein mitzunehmen aus dem Spiel, weil man hat sich zurückgekämpft, man hat gesehen, dass man mit einer großen Mannschaft mithalten kann, ebenwertig war. Und ja, dann kam halt das Spiel gegen die Domrep, wo wir natürlich alle etwas jetzt schockiert waren.
Hat man es zu lässig genommen, glaubst du?
Wie bitte?
Hat man es zu leicht genommen, das Spiel gegen die Domrep? Schwer zu sagen, natürlich aus der Ferne, aber...
Also ich glaube nicht, dass man irgendjemand unterschätzt bei einer WM. Aber man geht, denke ich, schon mit einer anderen Anspannung in ein Spiel gegen Frankreich oder gegen eine große Nation, als jetzt vielleicht gegen die Dominikanische Republik.
Ist nur menschlich
oder
wahrscheinlich, ja.
Gegen Jordanien, oder? Ne?
Ja.
Aber hast du das denn am Fernseher auch gesehen? Die Sachen, die zum Beispiel Robin nach der Partie angesprochen hat, die Einstellung hat nicht gestimmt. Pascal Roller hat bei uns im Studio gesagt, die Defensive hat überhaupt keine Intensität aufgebaut. Hast du auch vor dem Fernseher da reingebrüllt von wegen, Jungs, ich sehe keine Aggressivität, ich sehe keine Intensität. Du hast doch noch einen viel besseren Blick als wir auf diese Anspannung.
Ja, sicherlich. Und leider Gottes habe ich das irgendwie bei fast jedem Spiel phasenweise das Gefühl gehabt. Also auch heute, ich fand es also kein gutes Basketballspiel jetzt von beiden Seiten, aber heute. Und heute war ja wieder ein Spiel, wo es um was gegangen ist. Ne? Das hat man jetzt am Ende gewonnen. Aber trotzdem war das irgendwie, es hat sich so ein bisschen wie so ein Freundschaftskick angefühlt. Und woran das lag, dass da nicht immer das Feuer irgendwie von allen zu spüren waren, das ist halt wirklich schwer zu sagen aus der Ferne. Aber das ist mir deutlich aufgefallen und ich glaube, dass ohne dieses nötige Feuer, dass man auch sehen muss, dass man mal ein hartes Foul gibt. Also ich glaube, heute hat man auch wieder ein paar leichte Korbleger abgegeben, wo ich mir halt mal gewünscht hätte, okay, den foul ich halt mal hart.
Ja.
Ja, dann macht er halt keinen Korbleger.
Gut, Paul hat's gemacht und ist dann raus mit zwei U's.
Ja, aber
ich weiß schon, wie du meinst, wir haben das auch thematisiert.
Spät.
Ja, klar.
Zu spät.
Ja.
Und ich meine, wenn man diese kleinen Sachen eben irgendwie nicht schafft, in so ein Turnier einzubringen, dann wird es verdammt schwer. Und da muss man sich, ich glaube, dann ist es ganz normal, dass man eben nicht in die Gruppenrunde gekommen ist, wenn man eben nicht dieses Feuer zeigt.
Basti, wir müssen dieses Thema Dennis Schröder nochmal anpacken in der Form, also unsere Analyse war die, überragender Spieler brauchst du, kann Spiele gewinnen, verändern, logisch.
Sensationeller Spieler.
Sensationeller Spieler. Aber wenn da zu viel auf ihn, wenn er zu viel den Ball in der Hand hat, wenn er zu viel selber macht, wenn er nur Thais sucht, wenn alle anderen nicht involviert werden, dann war unsere Analyse, muss irgendwas verändert werden, beim Domrep-Spiel zum Beispiel, aber auch beim Frankreich-Spiel, nur Das verändert keiner. Der Trainer verändert es nicht. Keine Kommunikation von außen, keine anderen Systeme und die Mannschaft selber verändert auch nichts. Keiner macht irgendwas. Es gab keinen Plan B. Wie hast du das gesehen, dass da auch von Trainerseite oder eben auch aus der Mannschaft an sich keine neuen Impulse kamen?
Also ich glaube, dass jetzt mal aus taktischer Sicht, das natürlich sehr offensichtlich war, dass das Duo Dennis und Daniel natürlich gepusht wurde. Ja, also von außen betrachtet hat man gemerkt, okay, die beiden, da soll das Hauptaugenmerk in der Offensive drauf liegen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ob das eine Vorgabe vom Trainer ist, weiß ich nicht. Dazu glaube ich aber, haben wir einfach zu gute Spieler außenrum noch, die dadurch komplett nicht ins Spiel eingebunden werden. Und dieser Spielstil, der ja schon, ich glaube, den die beiden auch durch die NBA entwickelt haben, einfach nicht zu den anderen passt. Mhm. Ja, also jetzt mal, das ist so mein Gefühl. Ja, ein Danilo Bartel ist gewohnt, den Ball unten im Lowpost zu bekommen, ja, was heute übrigens deutlich besser war. Und der daraus entweder selber für sich was kreieren kann oder eben den freien Mann findet, dann nochmal ein Extrapass kommt. Das war heute das für mich das erste Mal zu sehen in dem Turnier. Ja. Und Maxi Kleber, der einfach dann erst den Ball bekommt, wenn es wirklich zu spät ist und dann irgendwie was draus kreieren soll, das ist halt auch nicht sein Spiel. Mhm. Ja, Maxi ist kein Spieler, der jetzt irgendwie sich den Wurf selber kreiert, sondern der ist in Pick-and-Roll, Pick-and-Pop-Situationen gefährlich. Und so kann man, denke ich, durch die ganze Mannschaft gehen. Ja, also da gab es genügend Waffen. Und irgendwie hat so dieses ganze taktische Konzept, finde ich, nicht auf die gesamte Mannschaft gepasst, sondern vielleicht nur eben auf 1, 2, 3 Spieler. Mhm. Und da habt ihr vollkommen recht. Also da ist halt dann die Frage, von wem muss mal irgendwie was kommen, was, also ob das angesprochen wurde, wäre interessant, ob auch ein Spieler, also ich glaube schon, dass Robin als Kapitän das thematisiert hat. Bloß, es ist halt immer die Sache, wie das dann eben von anderen Spielern aufgenommen wird, wenn auch mal intern Kritik geübt wird. Da gibt es sicherlich Spieler, die nehmen das gut auf und Spieler, die nehmen das vielleicht nicht so gut auf. Und aus der Ferne betrachtet, glaube ich, egal von wem da vielleicht Kritik gekommen ist, denn ich denke, es wurde auf jeden Fall thematisiert, wurde es, denke ich, nicht so aufgenommen, dass man ja eben das dann auch in den Spielen wie in der Dominikanischen Republik ändern konnte.
Vielleicht auch zu spät, weil du vorher schon gesagt hast, zu spät, und es ging einfach so verdammt schnell, weil halt nach diesem zweiten Spiel alles schon vorbei war. Also es gab ja auch sehr wenig Zeit zu adaptieren.
Ja, ich glaube aber, man hat das vielleicht auch schon etwas in der Vorbereitung gesehen.
Wollte ich gerade ansprechen, ja.
Man konnte das, denke ich, schon sehen. Allerdings ist es halt einfacher, wenn man gewinnt. Ja,
ja.
Das dann funktioniert halt. Mhm. Ja, und dann ist man, das kenne ich ja selber, wenn man gewinnt, ist der eigene Zustand von ich bin unzufrieden, ist ein anderer, als wenn man verliert. Wenn man verliert, sagt man ja, aber ich hätte das anders und besser machen können und so weiter und so weiter. Aber wenn es halt funktioniert, dann ist es immer schwierig. Und deswegen glaube ich, dass die Vorbereitung, die ja von den Ergebnissen her top war, da denke ich auch vielleicht seinen Teil dazu beigetragen hat, dass man so da seine Identität geschaffen hat, so wollen wir spielen und so hat es in der Vorbereitung funktioniert. Ja, leider hat es halt im Turnier nicht funktioniert. Mhm. Und dann konnte man es halt leider nicht mehr verändern.
Bei uns großes Thema auch gewesen, also vor allem Körn hat das angesprochen, muss ich fairerweise sagen, vor dem Turnier, reichen diese Gegner, natürlich hast du jetzt mit Tschechien und Polen 2 Viertelfinalisten, aber die wurden ja auch geschlagen. Es war einfach sehr viel Thema, brauchst du noch so einen richtigen Brocken à la Serbien oder wer auch immer in einer Vorbereitung, dass du halt diese Wettkampf Stimmung, Atmosphäre einfach besser simulieren kannst?
Ja, ich denke, also ich kenne da Henrik lang genug und den Trainerstab, die werden sich schon was dabei gedacht haben, warum sie die Gegner gewählt haben. Man hat ja dann auch gesehen, man hat am Ende mit Australien noch einen Brocken gespielt, der sicherlich sehr gut einzuschätzen ist, den dann auch geschlagen. Aber wenn man sich das Spiel angeschaut hat, war das so ein bisschen nichtssagend, fand ich.
Ja, absolut.
Interessant war es halt, dass ich habe sehr viel Länderspiele diesen Sommer geguckt, auch die Vorbereitungsspiele anderer Nationen, und ich gefühlt hat Serbien, Italien fünfmal gegeneinander gespielt.
Ja, genau.
Also die haben sich schon alle, die Top-Mannschaften haben sich schon alle sehr oft gegeneinander gespielt, was ich erstaunlich fand. Wie gesagt, da muss man, denke ich, muss man Hendrik fragen, muss man die verantwortlich fragen, wie der Plan ausgesehen hat. Vielleicht hat man auch keine anderen Gegner bekommen,
das ist weiß auch ich ein, auch nicht.
Ja, genau. Das gibt auch
organisatorisch ein Problem. Weiß man ja nichts.
Aber
weil als der Supercup in Hamburg war, ja, war gleichzeitig das Turnier in Athen, wo halt die Top 4 europäischen Mannschaften waren. Und es wäre sicherlich schön gewesen, wenn man eine Mannschaft in Hamburg begrüßen hätte können.
Ja.
Aber wahrscheinlich haben sie dann eher die sich für Athen entschieden.
Ja. Basti, die Hauptgeschichte eigentlich, weil man will ja irgendwie was lernen und was verändern jetzt aus so einem Desaster, wie auch immer, ist doch eigentlich die, wenn alles das, was wir jetzt angesprochen haben, war ja irgendwie bekannt. Das heißt, die Mannschaft, die sich committet und sagt, das ist in erster Linie Dennis Schröder und so weiter und so fort. Aber was man so mitbekommt, so ein bisschen rumort hat es ja dann doch immer wieder mal. Ja, also ist Henrik da derjenige, der wirklich was verändert, der Schröder mal den Autoschlüssel aus der Hand nimmt? Ist in der Mannschaft noch jemand, der mal auf den Tisch haut? Das sind alles Dinge. Nach dem Domrep-Spiel hat mir ein Spieler aus der Mannschaft gesagt, jetzt müssen wir uns zusammensetzen, jetzt müssen wir uns mal aussprechen. Da war meine Antwort, nein, das hättet ihr vorher klären müssen. Im Vorfeld, du weißt doch, wie es in der Mannschaft immer ist, Basti, dem muss ich ja nicht erzählen. Ich denke mal, es muss auch nichts nach außen getragen werden, nicht zu uns hier. Aber intern hätte da nicht viel eher irgendwas entstehen müssen? Oder war das alles zu viel Eititei? Alle haben sich ja gut verstanden, alle mögen sich, alle wollten diese WM. Aber hat man vielleicht doch etwas unter den Teppich gekehrt, was man vielleicht hätte im Vorfeld aufarbeiten können?
Also ich glaube, dass es diese Probleme nicht erst seit diesem Sommer gibt, sondern ich glaube, es wird einfach gewissen Spielern seitens vom DBB, und das meine ich vielleicht von auch ganz oben, auch teilweise sicherlich gewisse Privilegien, die sich aber auch gewisse Spieler vielleicht verdient haben, zugestanden. Mhm. Ja. Und das ist immer ein schwieriges Zeichen, weil in der Nationalmannschaft sollten aus meiner Sicht gewisse Werte vorgelebt werden. Und das macht eine Nationalmannschaft auch aus, ja, dass jeder Spieler gleich ist, jeder Spieler verdient kein Geld mit der Nationalmannschaft, sondern hat Bock, mit der Truppe was zu erreichen, in der Truppe im Sommer jetzt nicht im Urlaub zu sein, sondern eben zu schuften, um bei so einer Weltmeisterschaft teilzunehmen.
Mhm.
Und da denke ich, ist schon das Problem, dass eben, wenn man als Spieler, der jetzt vielleicht nicht Dennis oder Daniel oder keine Ahnung wer ist, das so ein bisschen merkt, ja, dann kann man da vielleicht mit klarkommen. Das ist auch erstmal kein großes Thema. Aber wenn es dann eben nicht so gut läuft, ja, dann wird es halt zu einem großen Thema. Und ich kann mir vorstellen, also ich muss ehrlicherweise sagen, hatte ich jetzt auch nicht mega viel Kontakt mit den Jungs, aber dass das vielleicht passiert ist, und dann kann man sich drüber streiten, ob Henrik vielleicht sagen, da einschreiten muss und mal gewisse Ansagen machen muss. Aber wenn halt von vornherein, und das ist erst nicht seit diesem Jahr so, sondern das ist in den letzten Jahren auch schon so passiert, dass eben gewisse Privilegien erteilt werden von ganz oben, dann ist es verdammt schwierig.
Beispielsweise später zum Team kommen, was natürlich vielleicht auch ein Faktor war. Ich meine, die Vorbereitung war relativ lange. Das Spiel in Trier wurde dann ohne Dennis Schröder gemacht und der kam erst zum Supercup. Kann natürlich auch ein Faktor sein, wie schnell du dich einspielen kannst oder eben nicht.
Das sind aber so Kleinigkeiten, die ich meine. Ja, also es ist gar keine Frage, dass wenn man ein Superstar ist, Und da, dann meine ich jetzt nicht nur Dennis, sondern es gab auch andere Spieler, die gewisse Verpflichtungen, glaube ich, einfach haben, weil sie ja nicht in Deutschland spielen, dann PR-Termine haben und so weiter. Aber wenn das halt immer passiert und wenn gewisse Spieler immer pünktlich da sind und immer rechtzeitig kommen, obwohl sie vielleicht sogar in der NBA spielen, wie in Maxi, bei Maxi kann ich mich nicht daran erinnern, dass er sich jemals irgendwas rausgenommen hat. Mhm. Und dann das halt weil zur Regelmäßigkeit wird und es irgendwie immer geduldet wird und da immer Abstriche gemacht werden, dann ist es, glaube ich, schwierig, einfach so eine feste Teamchemie zu schaffen, die dann auch wirklich einen Druck aushält. Mhm. Ja? Die hält Spiele in der Vorbereitung aus und die hält auch gegen schwächere Gegner, ja. Aber wenn dann Drucksituationen kommen, wie sie eben gegen die Dominikanische Republik da waren, dann glaube ich, kann das ein Faktor sein. Nichtsdestotrotz, ja, glaube ich aber, ist jeder, der in der Mannschaft ist, Profi genug und schaltet es auf dem Platz ab. Oder muss es versuchen, auf dem Platz abzuschalten. Ja, weil in der Mannschaft, in der man während der Saison spielt, da mag ich jetzt auch nicht jeden. Ja, aber wenn halt der Spieltag da ist, dann muss ich mit dem auf dem Spielfeld klarkommen, weil das ist halt mein Job und in dem Fall ist es halt bei einer Weltmeisterschaft. Deswegen glaube ich, kann man das nicht auch als Entschuldigung nehmen.
Klar, gewisse Reibung gehört ja auch dazu für eine gesunde Teamhygiene erfasst. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, was diese mögliche Einheit betrifft, die halt mit Drucksituationen anders umgehen kann.
Wenn ja. Was mich aber am meisten stört, Entschuldigung, Xandi, dass, wie du schon gesagt hast, das ist nicht das erste Mal, weißt du, und wenn diese WM jetzt ansteht und man sagt, okay, auch in der Vergangenheit gab es schon die ein oder andere Extrawurst für den ein oder anderen Spieler, die vielleicht irgendwann mal die Teamchemie gestört hat, dann setze ich mich doch vor dieser verflixten WM hin, im Kreis mit allen 12 und sage, egal was passiert, wir ziehen an einem Strang, wir werden von der allerersten Sekunde in der Defensive uns zerreißen. Und wenn es passiert, dass zu viel Dennis ist oder das ist oder wir im Training aneinander geraten, wir haben ein Ziel und das müssen wir gemeinsam verfolgen. Und das verstehe ich nicht, dass es nicht dieses, dass alle gedacht haben, das wird schon irgendwie alles von alleine, wir werden schon die Domrep irgendwie schlagen. Das kapiere ich halt nicht. Da müssen doch irgendwann mal die Glocken geschrillt haben.
Ja, also wie gesagt, für mich auch aus der Ferne schwer nachzuvollziehen. Ich glaube, dass ja, also ich hoffe zumindest, dass jetzt heute Abend nach einem Gott sei Dank ja jetzt auch positiven Abschluss, wenn ich das mal so nennen darf. Also man hat zumindest irgendwie das vielleicht Minimalziel, wenn man das so nennen darf, erreicht, zumindest ist man mit einem Sieg gegen einen ja auch nicht schlechten Gegner jetzt aus dieser WM gegangen, dass man vielleicht irgendwie die Mannschaft, ich hoffe, alle zusammen bei einem Bierchen oder bei mehreren Bierchen zusammensitzt und vielleicht auch darüber redet und dass das vielleicht nächsten Sommer oder dass nächsten Sommer da vielleicht ein paar Schrauben gedreht wird, dass das halt nicht nochmal vorkommt. Das wäre halt so, denke ich, ein schöner Prozess, dass man jetzt zumindest aus dieser Zeit auch was mitnehmen kann für die Zukunft, dass man daraus lernt. Und das wünsche ich mir eigentlich.
Ja. Jetzt kommt ja sozusagen wieder der Nationalmannschaftsalltag. Also jetzt kommen ja wieder diese komischen Fenster und EM-Quali-Spiele. Und jetzt schnall dich an, Basti, du weißt es besser als ich, die ja sportlich ohne Wert sind, weil die Mannschaft ist ja für die EM 2021 qualifiziert als Ausrichter. Das heißt, man spielt dagegen, ich glaube, Montenegro, Großbritannien oder Frankreich.
Frankreich wieder, ja.
Aber es hat jetzt tatsächlich, also wie siehst du das denn jetzt? Weil jetzt kommen ja wieder die NBA-Spieler nicht und jetzt kommen die Dorets und Tadas dieser Welt, die seit Jahren sich den Allerwertesten aufreißen. Und müssen wieder.
Also das weiß man nicht, ob die kommen. Ne?
Ja,
also,
genau. Die Frage ist ja, kommt ihr jetzt überhaupt noch oder wer kommt da jetzt?
Das ist eine gute Frage. Also zuallererst finde ich schon wieder ein Wahnsinn, dass dass es diese Spiele gibt, für die Mannschaften, die schon qualifiziert sind. Also sehe da auch eine brutale Wettbewerbsverzerrung für die anderen Mannschaften, weil eigentlich muss man jetzt als Verband sicherstellen, dass man da eine schlagkräftige Truppe hinstellt, die auch bei jedem Fenster die gleiche ist. Sonst würde ich mir als gegnerische Mannschaft irgendwie ein bisschen verarscht vorkommen. Weil wenn ich jetzt hier einmal gegen die Franzosen eine starke Mannschaft hinstelle und gegen die Montenegriner eine Gurkentruppe, die es ja auch so nicht gibt bei uns, eine Gurkentruppe. Zumindest gibt es Gurkentruppen, die sich in den Arsch aufreißen. Ja. Aber,
schöne Wendung bei Basti.
Dann, ja, das fände ich dann nicht ganz fair, irgendwie den anderen Mannschaften gegenüber. Ja. Für die es ja wirklich um was geht. Ne? Ja, und ob jetzt ein Carsten kommt, weiß ich nicht. Ne? Also, ich kann da nur für mich sprechen, dass ich nicht weiß, wie viel Sinn das für mich macht. Ja, weil jetzt mit zwei Kids zu Hause und also ich liebe die Nationalmannschaft, ich liebe das Umfeld, ich liebe es mit den Jungs zusammen zu spielen, aber irgendwann ist dann halt auch mal gut, weil sich die ganze Zeit da irgendwie zum Trottel zu machen, ist halt jetzt auch nicht irgendwie das Allergeilste. Und dann fragt irgendwann der Sohnemann so, ja, also du sagst schon, du warst Nationalspieler, aber du warst 10 Jahre Nationalspieler, hast ein Turnier mitgespielt. Also nimmt mich irgendwann der eigene Sohn auch nicht mehr ernst.
Das wollen wir natürlich nicht. Um da ein bisschen früher anzusetzen, natürlich, es war ja im Sommer, also dieses Thema war natürlich auch ein sehr großes bei den Basketballfans. Es gab diesen 16er-Kader und natürlich, du hast dir den Arsch aufgerissen, die ganze Quali und dann standest du da nicht drin. Also die Frage müssen wir jetzt fast stellen, war wahrscheinlich hart.
Ja, war hart, aber jetzt unter uns, ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Natürlich. Und ich weiß, dass es einfach Spieler gibt, die deutlich mehr Qualität haben als ich. So, Punkt. Ja. Und ich fand es eine absolut faire Sache von Henrik, dass er gesagt hat, dass er eben in der relativ kurzen Vorbereitung, die ging ja glaube ich nur nicht mal einen Monat für die WM, dass er da jetzt nicht nach Trier irgendwie Spieler einladen will, wenn er im Vornherein weiß, dass die in seiner Planung keine Rolle spielen. Mhm. Ja, das fand ich absolut fair, weil schön, Trier ist eine schöne Stadt. Und dann hätte ich mit dem Benzing ein, zwei Bierchen trinken können. Ja, und dann wäre ich wieder nach Hause gefahren. Mhm. Ja, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Von daher fand ich, so wie das geplant war und wie er den Kader zusammengestellt hat, fand ich absolut in Ordnung. Wenn das aus seiner Sicht die Truppe ist, mit der er denkt, dass er eine WM erfolgreich bestreiten kann. Und dann hätte ich das wahrscheinlich an seiner Stelle genauso getan. Mhm. Das bringt ja dann nichts zum Auftakt, dann nur aus gutem Willen noch 4 Spiele extra einzuladen, dann tümpeln da noch mehr im Training rum und dann schickst du halt 6 wieder nach Hause nach einer Woche. Also das weiß nicht, ob da den Spielern geholfen ist. Ja. Also deswegen fand ich das schon okay so.
Ja. Okay, also wir hören da raus. Also ich vermute, dass du, wenn ich das so ein bisschen zumindest interpretieren kann, auch von Richtung Carsten Tadda, den wir heute auch noch anrufen wollten, der aber gerade ein Testspiel hat, dass vielleicht auch da bei dieser Mannschaft, so nenne ich sie immer einfach, ein Umbruch ansteht und die alten Haudegen vielleicht gar nicht mehr zurückkommen.
Schon. Ja, ich meine, wir reden ja irgendwie, das ist ja witzig, das ist ja wie im Fußball. Mhm. Ich habe so das Gefühl, immer wenn irgendwas schiefläuft, ist immer dann direkt Umbruch. Ja? Und Umbruch und dann spielen wir irgendwann mit einer U16 und schauen wir das dann, also immer dieses auf wir machen noch alles jünger und so weiter, das ist ja alles schön und gut, sieht man jetzt auch beim Fußball. Ja. Die Frage ist halt nur, ob nicht ab und zu halt auch mal noch ein Alter irgendwie gut tut. Ne? Und das müssen halt dann andere entscheiden, die sich damit sicherlich besser auskennen.
Ja, das ist nicht...
Ich sage auch nicht von vornherein, dass ich nicht mehr komme, sondern... Mhm. Ich muss mir das halt gut überlegen. Meine Frau hört gerade Gott sei Dank nicht zu, aber die hat gesagt, du gehst auf keinen Fall. aber ja, das ist ein anderes Thema. Ich habe immer gesagt, dass ich für die Nationalmannschaft generell immer zur Verfügung stehe, aber es muss halt auch passen. Mhm. Und wenn jetzt da so ein paar Testspiele anstehen, in denen es um nichts geht.
Ja, klar. Wenn es nicht mal eine
sportliche Qualität ist. Weiß ich halt nicht. Wenn jetzt Henrik zu mir sagt, so, hey, ich will hier ein paar junge Spieler haben und brauche aber dich als Leitwolf so ein bisschen, ja, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Aber ich möchte halt die Situationen vorher klar geklärt haben und ich denke, da wird es vielleicht auch ein Gespräch geben, also würde ich mir zumindest wünschen. Und da muss man sich das halt durch den Kopf gehen lassen.
Ja. Basti, ganz lieben Dank. Deine Kinder im Hintergrund waren völlig ruhig. Also das ist...
Die wurden mit Nudeln vollgestopft. Also zumindest der Große.
Wollte ich gerade sagen. Die Kleine kriegt ja hoffentlich noch keine Nudeln jetzt.
Nee, die kriegt eine gute Milch.
Gute Milch, ne? interessant und spannend. Genauso wie wir es gedacht haben, das Gespräch jetzt mit dir, Basti. Bei uns ist das Nachbeben immer noch nicht ganz verklungen. Es legt sich so allmählich.
Ganz verdaut
auch. Aber jetzt beginnen die Viertelfinals. Insofern jetzt ist ja im Grunde das, was wir alle lieben, die K.O.-Runde mit noch 8 Mannschaften übrig. Zwei Fragen. Erstens, schaust du? Und zweitens, wer wird Weltmeister?
Ich schaue wirklich, muss ich an der Stelle auch nochmal loben, für die grandiose Möglichkeit, alle Spiele zu gucken. Find's auch ehrenvoll, dass es kostenlos und für alle ist. Also Wahnsinn. Hut ab. Ich schaue wirklich fast jedes Spiel. Find's echt interessant. Auch teilweise mal die Mannschaften gesehen zu haben, die man sonst nicht auf dem Schirm hat. Wer jetzt Weltmeister wird, ist eine gute Frage.
Nachdem die Serben jetzt doch verwundbar waren gegen die Spanier. Ja, Spanier, das sind so Wahnsinn, einfach beeindruckend, was die da noch rausgezaubert haben, finde ich.
Ja, ich finde auch irgendwie, ich finde es interessant, dass keiner die Amis so wirklich mehr auf der Rechnung hat.
Ja.
Die sind schon auch gut. Mein Tipp ist trotzdem Serbien.
Okay.
Aber ich weiß nicht, ist es möglich, dass Serbien USA im Finale ist?
Nee, Halbfinale.
Halbfinale mittlerweile.
Argentinien, Serbien und treffen auf den Sieger von USA, Frankreich.
Okay.
Das ist die Geschichte.
Dann, ich glaube trotzdem Serbien.
Ja, okay.
Ich hoffe zumindest Serben, die sind mir deutlich angenehmer.
Ja, du scheinst wenig Training zu haben, dass du alle Spiele guckst.
Oh, Grüße an Coach Corner, wenn er das hört.
Es gibt ja Gott sei Dank die Möglichkeit, die noch in der Wiederholung anzugucken.
Auch das gibt es bei uns, ja.
Alles real. Aber auch nochmal Gruß an Coach Corner, der hat bei dem Spiel gegen die Dominikanische Republik haben wir das zusammen in der Halle als Mannschaft noch gucken können.
Okay.
Wow. Deswegen. Ja, schön.
Okay.
Das als Österreicher ist ja Wahnsinn.
Genau, und als Nationaltrainer mittlerweile.
Ja, also.
Schönen Heimat.
Das wäre auch mal ein schönes Testspiel eigentlich. Absolut. Gegen die Österreicher.
Mittlerweile wieder, ja.
Aber nur Testspiel, kein Quali-Spiel.
Nein, kein Quali-Spiel, ja. Letztes Jahr war sie ja übel in der Quali.
Ja, ein bisschen BBL haben wir ja noch bei der WM mit Mike Taylor und dem polnischen Coach. Ja. Der wird gleich hier nach deinem Gespräch auch zu Wort kommen. Aus Shanghai.
Also Grüße an Mike. Ne? Sensationell. Ich finde es ja auch spannend, dass zwei Mannschaften da sind, die man eigentlich in der Vorbereitung dominiert hat.
Ja, also so kann man sagen.
Ja, und die Teambasketball spielen, ne?
Ja, ja. Von Tschechien war ich wirklich auch sehr begeistert.
Ja,
die haben als Mannschaft gekämpft und Wahnsinn. Ja.
Basti, wir sagen ganz lieben Dank.
Gerne.
Grüße. Wir sehen uns bald wieder in den Hallen dieses Landes und dann ist der BBL-Alltag wieder da, aber auf den freuen wir uns natürlich genauso wie auf Euroleague, Eurocup und den Rest der WM.
Ja, alles klar.
Danke, Jungs. Grüße und bis bald.
Alles klar, tschüss, tschüss.
Jo, das kann man alles nochmal dreimal hin und her interpretieren, aber da waren natürlich Aussagen bei, die
ganz eindeutig waren. Ja. Basti ist natürlich, ich wollte es noch überlegen, also das Thema, es ist einfach natürlich ein schwieriges, weil er und Carsten natürlich schon wichtige Spieler in der Qualifikation waren, auch in den Teams, als Maxi und Dennis da waren. Und irgendein Fan hat, glaube ich, mal wo geschrieben, man hat mit Tada und Dorit das Herz der Mannschaft zu Hause gelassen. Mhm. Und natürlich hinterher ist man immer klüger, aber all das, was er natürlich auch angesprochen hat, und ich hab ja auch viel Zeit verbracht da während der Quali, und natürlich, das sind Energizer, die da auch mal Dinge ansprechen, glaube ich. Aber
im Nachhinein, wie gesagt, man kann darüber reden, ob ein Bonga hätte doch noch mitfahren können oder einer von den beiden Haudegen.
JT hätte mehr spielen müssen, wenn er...
Wenn er JT mitnimmt, warum lässt er ihn nicht spielen? Hätte man Tada Doret statt Obst dann noch nehmen können? Oder keine Ahnung, hätte und so weiter.
Ja. Egal, wir haben jetzt...
Ja. Genau, also ich denke, dass alle Beteiligten wissen, was sie tun und zu lassen haben. Es gab Kritik in alle Richtungen und ich denke, das ist in Ordnung. Wenn manche das Gefühl haben, wir sind nur am Mosern, denen sei gesagt, es gibt nicht viele kritische Basketballjournalisten in diesem Land. Ist unser gutes Recht, die Meinung hinaus zu posaunen und vielleicht dazu beizutragen, dass Dinge sich ändern und zum Besseren. Was hast du denn wieder für einen Finger auf der Taste? You are a hater kommt jetzt.
You are a hater.
Ja, ich bin kein Hater. Das Problem ist, dass, stell dir mal vor, das Vorrunden aus der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Man darf sich das gar nicht vorstellen. Also gab's ja.
Bei der letzten WM.
Was da
wurde
war.
Über Wochen und Monate wurde diese Mannschaft
Tag und Nacht
alle Einzelteile zerrissen.
Natürlich.
Jogi Löw wurde so hochgehängt, höher kann man niemanden hängen.
Ja.
Also dagegen sind wir Waisenknaben, was wir hier veranstalten. Ja. Also Waisenknaben.
Ja, sollte auch so sein, weil natürlich unsere Nische...
Wir wollen ja gar kein wehtun.
Wir wollen einfach nur, dass was weitergeht.
Wir wollen, dass was weitergeht.
Und deswegen war es für uns auch, für Magenta Sport, sage ich jetzt auch in aller Deutlichkeit, natürlich extrem bitter, weil wir alles reingelegt haben, also Manu und Kollegen, was die da aufgeführt haben in Ismaning, das kann sich keiner vorstellen. Also großen Respekt an die Leute, die das alles organisiert haben, auch an das Commitment der Telekom. Natürlich ist das ein Dämpfer. Und natürlich hat es uns genervt, dass die Streams manchmal Probleme gemacht haben, aber das hat auch Gründe gehabt, mit denen wir lag leider außerhalb unseres Funktionsbereiches. Egal.
Und wenn noch einmal übrigens vom DBB zwei Tage vor einem solchen Turnier dann die Presseaussage kommt oder die Aussage kommt, das Zitat kommt, es wäre schön, wenn ein Spiel bei den Öffentlich-Rechtlichen laufen würde.
Alter,
dann krieg ich einen solchen Hals, dass alles zu spät ist.
Leute interessiert, wie die Quoten waren. Sie waren sehr gut. Sie waren sehr gut.
Wahnsinn.
Also wir müssen uns jetzt irgendwie. Ich kann jetzt gar keine Musik spielen, weil wir
haben keine Musik.
Doch. Ja, also sollen wir jetzt schon die Hawaii-Musik spielen?
Nein, das geht ja nicht. Wir gehen jetzt zu Mike Taylor.
Wir gehen jetzt zu Mike Taylor.
Wir gehen jetzt zu einer Erfolgsgeschichte dieser Basketball-WM. Das sind die Polen. Das ist das Team von Mike Taylor, dem Headcoach der Hamburg Towers, des Aufsteigers in die BBL. Diese Mannschaft hat es geschafft, in der Vorrunde den Gastgeber zu schlagen, nach Verlängerung, gegen China gewonnen. Das war der Schlüssel zum Viertelfinale. Pardon. Habe ich mich so aufgeregt, dass meine Stimme hakt. So, und sie haben es geschafft, sich für das Viertelfinale zu qualifizieren, spielen jetzt gegen Spanien, also was ja auch, die haben die Serben geschlagen, okay. Aber so, naja. Am besten das Gespräch habe ich heute Morgen aufgezeichnet. Ich musste mich so ein bisschen an die Zeitverschiebung logischerweise richten. Und heute Morgen um 7.30 Uhr bekam ich die Nachricht von Mike Taylor. Die Nachricht.
So, jetzt geht's.
Ich bin bereit. Ja. Und ich so, okay. 7.30 Uhr.
Du so.
Guten Tag. Also wir haben das Gespräch aufgezeichnet mit Mike Taylor. Und ich glaube, man hört raus, dass es ihm ziemlich gut geht in Shanghai gerade. Im Übrigen im gleichen Hotel, in dem die Deutschen aktuell sind, beziehungsweise bis gerade waren.
Michael.
Mike, grüß dich. Kannst du das erklären, was da gerade abgeht mit deiner Mannschaft? Wie hat sich das entwickelt? Wie geht's dir überhaupt dabei, jetzt hier der Held der WM zu sein?
So ich bin sehr, sehr dankbar für den Lauf und dankbar für die Zeit. Die Mannschaft ist sehr, sehr zusammen. Wir kämpfen zusammen, wir haben Herz im Spiel. Ich glaube, das ist die lange Zeit zusammen für 6 Jahren arbeiten, 6 Jahren mit Polen Nationalmannschaft, the core. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt.
Ja.
Wir haben Erfolg, wir haben schwierige Zeiten und wir alle wir sind sehr, sehr zusammen jetzt.
Ja, zum Verlauf bei diesem Turnier. Der Schlüssel war sicherlich der Sieg gegen den Gastgeber, gegen die Chinesen nach Verlängerung. Ein unglaublich dramatisches Spiel. Wie habt ihr es erlebt? Ich meine, das ist was Besonderes, gegen China zu gewinnen in China. Hat sich das seit diesem Spiel, es war das zweite der Vorrunde, hat sich dadurch ja im Grunde alles verändert bei euch?
Ja, so für uns, das war eine große Herausforderung. Nicht nur gegen die größere, längere chinesische Mannschaften, aber mit der Energie im Halle, mit alles im Spiel. Ich glaube, unsere Mannschaft hat sehr, sehr stark Toughness gezeigt. Und ja, das war ein bisschen Glück am Ende. Aber der Kampfgeist, der Herz, der Will von der Mannschaft war etwas Besonderes. Und das war wirklich für mich ein besonderes Sieg.
Ja, ich habe es im Hotel gesehen, weil natürlich wurde das Spiel im chinesischen Fernsehen gezeigt. Und ich hatte eher das Gefühl, dass die Chinesen in der Ende der Regulation noch Glück hatten, weil nämlich ein umstrittener Schiedsrichterpfiff zu ihren Seiten, zu ihren Gunsten war.
Ja. Kein Comment über die Chiri. Aber das war wirklich Toughness von unseren Jungs, zu kämpfen und kämpfen und kämpfen und zurückgekommen, zurückgekommen mit alles. So, das war wirklich, wirklich ein besonderer Abend für uns.
Ja, und dann noch in der Zwischenrunde, ihr habt dann die Vorrunde ungeschlagen überstanden, auch noch gegen die Elfenbeinküste gewonnen, dann in der Zwischenrunde der Sieg gegen Russland. Dann ist es auch egal, dass man gegen Argentinien verloren hat. Und jetzt kommt ja der Hammer eigentlich. Jetzt steht ihr im Viertelfinale und dadurch, dass die Spanier gegen die Serben gewonnen haben, spielt ihr jetzt nicht gegen die Serben, wo man ja meinen könnte, okay, dann ja, ist man auf jeden Fall vielleicht draußen oder Außenseiter. Jetzt spielt ihr gegen die Spanier. Und bei allem Respekt vor den Spaniern, Mike, die haben natürlich super gespielt gegen Serbien, aber davor auch nicht so wahnsinnig prall. Das ist ja fast schon die dankbarere Aufgabe, als gegen Serbien zu spielen.
Ja, aber man in dieser Situation hat wirklich nicht so groß Kontrolle über die Gegner. Wir sind sehr, sehr froh und sehr zufrieden mit unserem Lauf im Viertelfinale zu kommen. Das ist eine große Überraschung, das ist große Arbeit von unserer Mannschaft und wirklich Geschichte in Polen Basketball. So das ist besonders für ein Turnier, erste. Zweite, alle Mannschaften sind stark jetzt. So für uns, wir können nicht denken, hey, wir sind the favorites oder wir sind the underdogs. Wir müssen unsere beste Leistungen mitbringen und spielen. Und für uns, das ist eine schwierige Aufgabe gegen Serbien oder Spanien und bis jetzt Spain. So, aber ich glaube, unsere Jungs werden heiß und hungrig sein für die Herausforderung.
Das hoffe ich aber. Viertelfinale WM.
Ja, würde alles geben. Und ich liebe das von unserer Mannschaft.
Ja, Mike, eine Sache, die auffällt bei euch, ihr habt jetzt in den 5 Spielen 4-mal den unterschiedlichen Topscorer gehabt. Ich glaube, einmal war es Slaughter, Ponitka, Wachinski, die wechseln sich alle so ein bisschen ab. Ist das so ein bisschen auch das Geheimnis, wie man so schön sagt, dass es die Ausgeglichenheit ist, dass es kein Superstar so richtig gibt im Team?
Ja, das ist viele Jahre zusammen. Wir verstehen miteinander sehr gut, mit Spieler, Trainer, mit Spieler. Alles sind sehr zusammen. Und wir haben ein gutes System. Die Spieler sind sehr intelligent mit System spielen. Und ein Spiel ist Mateusz Panika, das nächste Spiel ist Adam Wachinski, das nächste Spiel AJ Slaughter, ein Spiel, ein Bankspieler wie Michal Sokolowski oder und zum Beispiel das Russland-Spiel, das war schwierig für uns. Der erste 3 Viertel, Russland war sehr physical und hat das Spiel kontrolliert, aber unser Bankspieler, Łukasz Koszarek, hat sehr gut Ballbewegung als Aufbauspieler gemacht. Sokolowski, Kulig und Hrzaniuk auf der 5. Das war wirklich, wirklich ein Kampfensieg, ein Mannschaftssieg. Aaron Sell mit einem großen Wurf und großer Rebound. So, zusammen, ich glaube, unsere Parts are better than the whole. The synergy effect. Und ich bin sehr, sehr stolz auf unsere Jungs und unsere Mannschaft, was wir haben erreicht bis jetzt.
Ja, zusammen, bei jedem Angriff ein anderes System für andere Spieler. Mike, du sprichst so ein bisschen dem deutschen Basketballfan aus der Seele. Ich weiß nicht, inwieweit du in der Vorrunde überhaupt irgendwas mitbekommen hast vom deutschen Spiel, aber in der Quintessenz ist es so, dass alles sehr stark, zumindest bei Frankreich und beim Domrep-Spiel, auf Dennis Schröder zugeschnitten war und da war überhaupt nichts zu sehen von zusammen. Konntest du ein bisschen was mitbekommen von diesem Desaster der deutschen Mannschaft und wie hast du es erlebt?
Ja, erste, das ist schwierig für mich. Ich wirklich mag den Spieler, ich mag den Trainer und Mannschaft. Und Henrik ist ein guter Freund von mich. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr starker Kater. Zum Beispiel zwei Spieler, junge Spieler aus der NBA, they were cut, released. So das ist eine starke Mannschaft. Aber was ist wichtig für mich in Basketball, ist, dass es ein Mannschaftsspiel. Und man muss spielen zusammen. Jeden Starspieler muss verstehen, er braucht Mannschaft, er braucht Teammates. Und für mich, meine Meinung, persönlich, Dennis Schröder ist ein wunderschön Spieler, wunderschön Athlet, aber ich glaube, in ein paar Jahren, werden have besser Verständnis für das und werden besser mit Teammates spielen und mit das Erfahrung besser Ballbewegung, besser Balance in Offense haben. Die Mannschaft hat so viel gute Spieler. Maxi Kleber, Robin Benzing, on and on, Ismet Akpinar. Die ganze Kader ist sehr, sehr stark. Aber man braucht Zusammenspielen, Ballbewegung und Balance in Offense. Und was ist unser Schlüssel für Erfolg ist das Teamplay, das Zusammenspielen. Und ich glaube, das ist nicht, die Mannschaft ist nicht gegen das. Aber Spieler, die mature und grow und verstehen anderen Dingen an anderen Zeitpunkten im Karriere. Und ich glaube, von all dieser Erfahrung, Dennis Verden mehr Verständnis haben, braucht Mannschaft. Teammates, für der einzige Weg für Erfolg in Basketball, Teamsport, ist mit Mannschaften und hoffentlich in Olympic Qualifiers und alles in der Zukunft, die Mannschaft werden hat besser Verständnis für das.
Die Sache ist die, also ich gebe dir zu 100% recht, ich weiß nicht, ob wir so lange warten sollten, bis Dennis das selber versteht. Also das Problem ist, dass man vielleicht von außen auf ihn einwirken muss und da sind eben Trainer und auch die Mitspieler in der Pflicht zu erkennen und zu sagen, Dennis, dein System, was so sehr auf dich zugeschnitten ist, funktioniert hier aktuell nicht. Es hat ja in anderen Spielen schon funktioniert, aber wir müssen jetzt was umstellen. Ich glaube, dass wir da auf Einsicht warten, dass er da den Schritt macht. Ja, das könnte vielleicht ein bisschen dauern. Mein Problem war, dass
ich glaube, Entschuldigung, ich glaube, alle von der Mannschaft, Kameraden, von der Trainerstab, von Henrik und alle die Management-Leute, ich glaube, alle werden reden mit Dennis und sagen, hey, wir brauchen mehr Ballbewegung, wir brauchen mehr Zusammenspielen, wir haben das Möglichkeiten in unserer Kader, in unserer Mannschaft und hoffentlich wir können nehmen das raus oder hopefully we can get it out of the team. And ist der Schlüsselspieler, ganz klar. So hoffentlich wird Fortschritt machen, hoffentlich ein paar Schritt vor, aber was man muss verstehen von Dennis' Perspektive ist, ist he's the go-to guy, ganz klar.
Er kann solche Spiele auch gewinnen, das ist sicherlich richtig.
Yes. And balancing that, das ist der Schlüssel.
Ja.
Dass muss besser mit das werden. Und wenn das passiert, Deutschland hat ein fantastic, fantastic Moment.
Ja, das Problem ist nur, dass jetzt es wieder 2 Jahre ins Land gehen werden wahrscheinlich, bis man nochmal die Chance hat, das dann wieder auch zu zeigen.
Micha, ich muss sagen, so erinnerst du Eurobasket 2017 in Helsinki? Unsere Mannschaft hat große, große Hoffnung mit den Zusammenspielen, mit der Starkkater, mit der Erfahrung zusammen. Aber ein paar Dinge inside der Mannschaft waren nicht so perfekt, nicht gestimmt. Und wir haben nur ein Spiel gewonnen in Helsinki. Wir haben 2 Verlängerungen, fantastic Spiel gegen Helsinki verloren. Wir haben sehr stark gekämpft gegen Slowenien, der Meister und alles. Aber nur Island geschlagen. Mhm. So das war eine große Enttäuschung für uns. Und von das Erfahrung, negative Erfahrung, wir haben zusammengekommen, zurückgekommen für die Qualifications für World Cup. Und wir haben gekämpft. Mhm. Und dann klick, 5 straight Sieg.
Ja.
Und Qualification. So das ist möglich für Deutschland. Das ist möglich mit das Leute. Die Leute müssen hart Arbeit mit diesem negativen Zeitpunkt sehr zusammenkommen und the future die Zukunft in meiner Meinung ist sehr positiv für Deutsch Basketball.
Ja, ihr habt ja noch gegeneinander gespielt beim Supercup. Das war ja noch das Highlight-Spiel am letzten Tag. Die Deutschen haben da gewonnen, auch dank Schröder, der aber natürlich auch sehr stark das Spiel wieder an sich gerissen hat. Was hat sich seitdem noch verändert in deiner Mannschaft, seit dem Supercup? Also, wie habt ihr euch da noch verbessert und wie habt ihr da noch mehr rausholen können jetzt, dass es sogar bis ins Viertelfinale gereicht hat?
So, für uns, wir haben die Vorbereitung Testspiel genutzt für die Bankspielern bereit sein und die jungen Spielern Erfahrung zu sammeln. So wir haben Entscheidung getroffen, das war wichtig für Beijing. Mhm. Für uns die Ergebnis war nicht erste am das Zeitpunkt, aber wir haben zum Beispiel mehr Spielzeit für ein besonderes Bankspieler auf der Flügel oder ein junger Postspieler mehr Möglichkeiten. Hey, give this guy a post up or call a play for him. So hat Selbstvertrauen und Erfahrung, wenn braucht das später im the World Cup.
Mm-hmm.
Für mich, the Spiel gegen Deutschland war fantastic. Wir haben nicht so gut Leistung vor das, aber wenn wir haben sehr stark und sehr competitive gespielt gegen Deutschland, ich habe gedacht, okay, our team is there. We just need to stay healthy and keep developing these young guys. Und the motto for uns war peak at the right time. Wir haben das sehr gut gemacht. Und das Spiel gegen Venezuela, the Bank war ein großer Helfer. Michal Sokolowski zum Beispiel, Top Scorer in das Spiel, war Entscheidungsspieler. Und dann the depth, all of the ganze Mannschaft war bereit für das Herausforderung gegen China und Ivory Coast. So ich glaube, wir haben sehr intelligent vorbereitet, peak at the right time. Und das Spiel gegen Deutschland war wichtig für uns, to find our level.
Ja.
Und wie wir müssen spielen gegen einen Startgegner.
Ja. Bekommst du da nicht Anrufe aus Hamburg nach dem Tenor, Mike, was machst du da? In 3 Wochen geht die Saison los. Kannst du bitte allmählich mal zurückkommen?
No, die Unterstützung von Marvin und the Training Staff und alle in Hamburg, die Fans. Ich habe so viel positive Nachrichten und Text received. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Unterstützung. Ich habe einen Witz mit all den Leuten in Hamburg. Hey, your second favorite team, Poland, ist spielen heute in der World Cup. So, aber ich liebe Hamburg, ich liebe die Organisation, die Leute. Ich bin sehr aufgeregt für die ersten Jahre in der Bundesliga zusammen. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung. Ich muss sagen, Benke Barlaschke, Austin Rowland, Melvin Virdu, unser Coaching Staff, macht sehr gut Arbeit mit den Jungs, weil ich bin hier. täglich Communication, regelmäßig Communication, die schicken Vorbereitungsspiel, Videos. So ich bin up to date und ich bin wirklich bin froh mit was ich sehe von den Towers in Preseason.
Ja, aber du musst jetzt tatsächlich für die nächsten 24 Stunden bei aller Liebe zu den Towers die Vorbereitungsvideos noch mal kurz zur Seite schieben. Und dir die Plays von Sergio Llull und Rudy Fernandez anschauen. Das ist der Gegner dann Dienstag 15 Uhr deutscher Zeit. Wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet. Also natürlich werden wir uns dieses Ding reinziehen. Ihr seid gerade in Shanghai. Das heißt, eventuell sogar im gleichen Hotel wie die deutsche Mannschaft, die ja auch dort untergebracht ist.
Wir haben getroffen für Mittagessen. Deutschland spielt gegen Kanada heute.
Genau.
Und ich habe geredet mit ein paar Leuten.
Okay.
Das war sehr, sehr nett, sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden, sehr, sehr dankbar, alle zu sehen und ein paar Spielern, ein paar Trainern, alle zu reden mit. Und alle hat sehr nett Dinge zu sagen, so ich bin dankbar.
Ja, Mike, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich dir die Daumen drücke für das Spiel gegen Spanien. Also ich meine, stell dir vor, du kommst ins Halbfinale. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Halbfinale mit Polen, Mike Taylor, Medaillenchance, Olympia-Qualifikation. Du kriegst ein Denkmal in Warschau.
Ja, alles. So für mich, wir haben das wunderschöne Lauf in der World Cup. Ich bin dankbar für alles. I'm soaking it all in.
Genau, mach das.
Ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft und unsere Jungs. Was ist besonders ist, wir haben das Erfahrung zusammen mit so viel Geschichte zusammen. So das ist etwas besonders. Und wir glauben, alles ist möglich. Wir glauben in ein Turnier, ein Spiel. Das Überraschung ist möglich und wir werden kämpfen und alles geben. Wir wissen, das ist eine schwierige Aufgabe gegen eine fantastische Spain-Mannschaft, aber wir haben Stolz in unserer Mannschaft, wir sind sehr zusammen, wir haben Herz und Kampfgeist und Toughness und wir werden alles geben. Und für mich, ich bin dankbar für unsere Mannschaft und die Erfahrung zusammen. Das ist der erste Punkt für mich.
Ja, genau. Und das, was du gerade gesagt hast, ist auch wichtig. Saug das alles ein, weil das sind dann natürlich Dinge, von denen du später im Leben und in deiner Karriere noch, dir nochmal Kraft holen kannst. Damals in Shanghai, damals in China bei diesem Riesenlauf. Denn das muss einfach hängen bleiben und davon muss man später noch ein bisschen profitieren können.
Ja, ich hoffe. Aber das ist so viel Spaß mit unserer Mannschaft, so viel Spaß mit unseren Jungs. Und das ist the once in a lifetime.
So sieht's aus.
Saunders Lauf und hoffentlich wir können eine starke Leistung gegen Spain im Viertelfinale haben.
Mike, alles Gute. Toi, toi, toi. Deutschland wird sicherlich hinter dir stehen, denn die Litauer sind raus. Traditionell auch eine Mannschaft, wo viele deutsche Basketballfans hinterstehen. Der Außenseiter aus dem kleinen Land, der immer so eine Turniermannschaft ist. Und jetzt bleiben ja fast nur noch die Polen, für die wir uns freuen können. Also, unser Nachbar im Osten. Deswegen alles Gute und macht sie platt, die Spanier.
Ja, danke, Michael. Ich bin dankbar.
Das war Mike Taylor. Und ich liebe jetzt schon also die Interviews, die auf uns zukommen werden in der BBL. Ich mag einfach diesen Akzent total gerne. Diesen wunderbar.
Wunderbar ist alles. Wunderbar. Very good, very good.
Ja, also.
Ein Team müsste sein.
Jetzt sind wir natürlich alle für die Polen gegen Spanien und für die Tschechen gegen Australien.
Ich bin ja schon wieder spanischer Fan. Also ich war immer lange Fan der spanischen Nationalmannschaft und dachte mir so, okay, jetzt sind mal andere dran. Aber ich fand das wieder so cool gegen die Serben.
Ja. Also das Viertelfinale steht an. Die Polen spielen morgen.
Ja, jetzt geht's wirklich dahin.
Und ab sofort beginnt der Endkampf.
Und morgen spielt Argentinien Serbien und Spanien Polen und am Mittwoch USA Frankreich und Australien gegen Tschechien.
Weißt du, was wir wieder haben jetzt?
Ende der Sendung oder was?
Aloha-Musik hatten wir in China, China, China nicht.
Ach so, hatten wir das nicht, ne?
Da bekam man nicht so viel, um gemütlich aus Sendungen auszusteigen.
Ja, wir sind wieder angekommen im deutschen Alltag. Und war trotzdem interessant in China. Also es war lecker. Das Essen war super.
Das Essen war sehr gut, ja.
Ich hab's,
manchmal also spannend.
Ich habe es geliebt.
Ja.
Gut, ja. Ich würde sagen,
es ist auch schön, wieder in Germany zu sein.
Gordon Herbert hat sich auch verabschiedet mit seinen Kanadiern.
Ja.
Das heißt, wir begleiten natürlich die WM weiter bei Magenta Sport. Der nächste Podcast, Xandi, wann kommt der?
Nächste Woche.
Echt?
Klar. Aber mach dir keinen Druck.
Ich mache mir keinen Druck. Wir müssen auch mal noch 2-3 Tage durchatmen, bevor es mit der BBL losgeht und dem BBL Magenta Sport Pokal.
Das, der ist auch schon.
Der geht ja vor der BBL los.
Der geht vor der BBL los?
This is fucking Joe.
nein, no offense, BBL.
Okay, alles klar, gute Zeit. Paris, Athen, auf Wiedersehen.
We treat people here with complete respect. This is Germany.